Ja, auch von mir einen wunderschönen guten Morgen. Herzlich willkommen in unserem Gottesdienst, alle Gäste, alle Freunde. Schön, dass ich nicht alleine bin. Eigentlich könnt ihr es heute ganz kurz machen. Ich lese den Bibeltext. Wir merken uns den Text. Wir singen nochmal Lied 447. Machen ein paar Kopien, nehmen es nach Hause und denken einfach über den Bibeltext und über das Lied drüber nach und versuchen einfach Parallelen zu ziehen, und dann wären wir schon durch mit meiner Predigt. Aber ich denke mir, wenn ich mir schon so viel Mühe gegeben habe, dann möchte ich meins auch vorlesen oder vortragen. Aber es ist immer wieder beeindruckend, wie Gottes Geist arbeitet, wie er Dinge zusammenfügt und man einfach beeindruckt ist in der Stille. Und dann einfach freut, ja Herr, du bist auch da. In meiner letzten Predigt über Römer 8, die ersten 11 Verse, ging es um unsere Heilstatsache. Es heißt in Vers 1, wie ein Fundament, worauf man aufbauen kann, also gibt es keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Denn das Gesetz des Geistes, des Lebens in Christus Jesus hat dich freigemacht vom Gesetz der Sünde und des Todes. Römer 8, die ersten beiden Verse. Ebenso Vers 11 ist eine Gewissheit, die wir haben. Wenn aber der Geist dessen, der Jesus aus den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, so wird er, der Christus Jesus aus den Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen Leiber lebendig machen, wegen seines in euch wohnenden Geistes. Das ist eine Tatsache, die hier Paulus uns vor Augen stellt. Das stellt er nicht in Frage. Da sagt er auch nicht, ja, vielleicht wohnt Gottes Geist in euch, weiß man nicht genau, kann man nicht genau sagen. Es wäre schade, wenn Gott uns so im Dunkeln lassen würde. Ist er da, ist er nicht da? Deswegen dürfen wir aufs Wort vertrauen, wegen seines in euch wohnenden Geistes. Punkt. Es gibt keine Verdammnis in Christus. Es gibt keine Verdammnis für die, die in Christus sind, denn Gottes Geist wohnt in ihnen, wohnt in mir. Und dieses Wohnen des Geistes Gottes in mir ist nicht das Finale, das Ende meines Glaubenslebens, sondern der Beginn eines neuen Lebens, meines neuen Lebens. Gottes Geist möchte nicht nur einfach in mir wohnen, sondern Gottes Geist wohnt in mir, möchte wirken, möchte verändern. Er möchte direkt in unser tägliches Leben hineinwirken, denn dort wird unser Heil sichtbar. Und mit dieser Herausforderung, dass Gottes Geist in uns wohnt, wirken möchte, verändern möchte, wollen wir uns heute beschäftigen. Lesen wir Römer 8 ab Vers 12 bis Vers 17 unter dem Thema Neues Leben in Jesus Christus, ein Leben im Sieg. Römer 8 ab Vers 12. So sind wir nun, Brüder, nicht dem Fleisch Schuldner, um nach dem Fleisch zu leben. Denn wenn ihr nach dem Fleisch lebt, so werdet ihr sterben. Wenn ihr aber durch den Geist die Handlung des Leibes tötet, so werdet ihr leben. Denn so viele durch den Geist Gottes geleitet werden, die sind Söhne Gottes. Denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, wieder zur Furcht, sondern einen Geist der Sohnschaft habt ihr empfangen, indem wir rufen, aber Vater. Der Geist selbst bezeugt zusammen mit unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Wenn aber Kinder, so auch Erben, Erben Gottes und Miterben Christi, wenn wir wirklich mitleiden, damit wir auch mit verherrlicht werden. Das neue Leben, von dem Paulus spricht, ist nicht ein Dienstwechsel von dem Schuldner dem Fleisch gegenüber zum Schuldner gegenüber dem Geist, sondern es ist ein Wechsel von einer Versklavung unter die Sünde in ein Liebesverhältnis. Wir wurden freigemacht vom Gesetz der Sünde und des Todes. Wir haben nicht den Geist der Knechtschaft empfangen, wie Paulus schreibt, sondern ein Geist der Sohnschaft, in dem wir rufen, aber Vater. Der Begriff Fleisch, den Paulus hier gebraucht, meint nicht unseren Leib, die Kilos, die wir jeden Morgen auf der Waage sehen, sondern es ist unser, mein altes, sündiges Wesen. Also nicht der Leib an sich, sondern das Innere, das alte, das sündige Wesen. Was wir gerade gelesen haben, klingt fast wie eine Wiederholung von Römer 6, die Verse 11 bis 14. So auch ihr, haltet euch der Sünde für tot, Gott aber lebend in Christus Jesus. So herrscht nun nicht die Sünde in eurem sterblichen Leib, dass er seinen Begierden gehorcht. Stellt auch nicht eure Glieder der Sünde zur Verfügung als Werkzeuge der Ungerechtigkeit, sondern stellt euch selbst Gott zur Verfügung als Lebende aus den Toten und eure Glieder Gott zu Werkzeugen der Gerechtigkeit. Denn die Sünde wird nicht über euch herrschen, denn ihr seid nicht unter Gesetz, sondern unter Gnade. So sind wir nun, Brüder, nicht dem Fleisch Schuldner, um nach dem Fleisch zu leben. Denn wenn ihr nach dem Fleisch lebt, so werdet ihr sterben. Wenn ihr aber durch den Geist die Handlung des Leibes tötet, so werdet ihr leben. Heißt es in Römer 8, die Verse 12 und 13. Aber hier sehen wir schon einen kleinen Unterschied zu Römer 6. Dort heißt es, haltet euch der Sünde für tot. Hier heißt es, durch den Geist die Handlung des Leibes tötet, so werdet ihr leben. Was denn nun? Für tot halten oder töten? Römer 6, Vers 11, haltet euch der Sünde für tot, sagt noch nicht alles über ein siegreiches Leben über Sünde aus. Das Fleisch, also mein altes Wesen, mein altes Ich, lebt noch in mir. Das ist ja nicht weg, das ist ja da. Ich kann es zwar für tot erklären, dummerweise hält es sich aber nicht daran. Wenn ich nun ständig versuche, mich für tot zu halten, werde ich merken, wie sehr ich mich darauf konzentriere, auf mich zu konzentrieren und auf die Versuchung zur Sünde. Aber was bedeutet es dann, haltet euch der Sünde für tot? Wie ich bereits anfangs erwähnte, dass Gottes Geist in mir wohnt, ist nicht das Finale, sondern der Beginn eines neuen Lebens. Und so ist auch Römer 6, Vers 11 zu verstehen. Es ist der Beginn eines neuen Lebens. Meine ganz persönliche Annahme des Erlösungswerkes Christi für mich, meine Bekehrung, mein altes Leben, mein alter Mensch ist mit Christus gekreuzigt, das heißt getötet. Haltet euch der Sünde für tot. Das ist Römer 6, Vers 11. Ich habe mich entschieden, ein neues Leben zu leben. Mein altes Leben ist tot. In Römer 6 geht es nicht um das Verhalten in der Versuchung, sondern um die gläubige Annahme, was Gott für mich ganz persönlich getan hat. Und was Gott getan hat, lesen wir in Römer 3 ab Vers 21. Jetzt aber ist ohne Gesetz Gottes Gerechtigkeit offenbart worden, bezeugt durch das Gesetz und die Propheten. Gottes Gerechtigkeit aber durch Glauben an Jesus Christus für alle, die glauben. Denn es ist kein Unterschied, denn alle haben gesündigt und erlangen nicht die Herrlichkeit Gottes und werden umsonst gerechtfertigt durch seine Gnade, durch die Erlösung, die in Christus Jesus ist. Ihn hat Gott hingestellt als einen Sühneort durch den Glauben an sein Blut, zum Erweis seiner Gerechtigkeit wegen des Hingehenlassens der vorher geschehenen Sünden unter der Nachsicht Gottes, zum Erweis seiner Gerechtigkeit in der jetzigen Zeit, dass er gerecht ist und den rechtfertigt, der des Glaubens an Jesus ist. Ist das eine Gewissheit in deinem Leben? Kannst du Römer 5, Vers 1 bejahen? Da wir nun gerechtfertigt worden sind aus Glauben, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Wenn du diese Gewissheit nicht hast, bitte ich dich, bitte ich sie, bleiben sie doch hier. Lass uns doch nochmal darüber reden, was fehlt zu dieser Gewissheit? Zu dieser Gewissheit, ich bin errettet. Er starb für mich, ich habe Frieden mit Gott durch Jesus Christus. Gehen Sie doch bitte nicht nach Hause, oder geht doch bitte nicht nach Hause, ohne diese Gewissheit zu haben. Es geht doch um dich. Römer 6, Vers 11 hat noch einen zweiten Teil. Gott aber lebend in Christus Jesus, haltet euch der Sünde für tot, Gott aber lebend in Christus Jesus. Das beschreibt, was ein Christ tut. Er lebt. Ein Christ lebt, und zwar in der Kraft des Geistes Gottes, der nun in ihm ist. Und in Römer 8 zeigt Paulus nun auf, wie ich ganz praktisch mit meinem sündigen Fleisch, seinen Handlungen, seinen Praktiken umgehen soll. Nicht Passivität, haltet euch für tot, ist gefordert, sondern Aktivität, tötet. Konsequentes Vorgehen. Wir haben gelesen, ich bin kein Schuldner mehr dem Fleisch gegenüber, aber ich bleibe angreifbar durch das Fleisch. Es lebt ja noch in mir. Und deshalb heißt es, tötet. Töte die Schlangen, bevor sie dich töten, wird Gene Gibson, der Schreiber der Bücher Training im Christentum, zitiert. Unser altes Wesen, das merke ich bei mir ganz häufig und ganz deutlich, will leben, will dominieren, will sich durchsetzen, will zur Routine werden. Das alte Wesen kennt jede Tarnung. Es kann auch sehr religiös sein. Zum Beten stehe ich auf, sagte jemand am Freitag auf einer Beerdigung. Aber er tat es nur, um sich zu zeigen, wie religiös er ist. Er tat es nicht für den Herrn. Es eigentlich schade, sowas tut weh, sowas zu sehen. Kommen wir zum Töten. Wie kann man denn töten, ohne gleich ins Gefängnis zu kommen? Töten kann verschieden aussehen. Ich las in einem Buch, das heißt, glaube ich, Stellungswechsel, ich komme nachher nochmal drauf, vom alten zum neuen Menschen. Dort wurden mehrere Tötungsvorgaben gemacht. Töten kann wie folgt aussehen. Dinge abbestellen, zum Beispiel Zeitschriften. Abwenden, aufhören, bekennen, entfernen, entscheiden, fliehen, lassen, im Sinne von nicht mehr tun, schweigen, verurteilen, weggehen, wegsehen wollen, zerstören, bezeugen, die Komfortzone verlassen, sprich die eigene Bequemlichkeit verlassen, auf Neudeutsch den inneren Schweinehund überwinden und vieles, vieles mehr. Töten wir die Handlungen des alten Wesens nicht, werden sie uns töten. Denn wenn ihr nach dem Fleisch lebt, so werdet ihr sterben. Paulus wiederholt dieses Ganze nochmal in Kolosser 3, wo er auch vom Töten spricht. Kolosser 3, ab Vers 5. Tötet nun eure Glieder, die auf der Erde sind. Unzucht, Unreinheit, Leidenschaft, böse Begierde und Habsucht, die Götzendienst ist. Um dieser Dinge willen kommt der Zorn Gottes über die Söhne des Ungehorsams. Unter denen seid auch ihr einst gewandelt, als ihr in diesen Dingen lebtet. Jetzt aber legt auch ihr das alles ab. Zorn, Wut, Bosheit, Lästerung, schändliches Reden aus eurem Mund. Belügt einander nicht, da ihr den alten Menschen mit seinen Handlungen ausgezogen habt. Ausgezogen und den neuen angezogen habt, der erneuert wird zur Erkenntnis nach dem Bild dessen, der ihn erschaffen hat. Radikal und schonungsloses Vorgehen gegen alles, was vom Fleisch, dem alten Wesen kommt. Das heißt, dass wir die richtige Einstellung zum Fleisch und zum alten Wesen benötigen. Da gibt es nichts zu beschönigen. Wir müssen uns immer wieder an das Kreuz erinnern, was dort für uns geschehen ist. Das muss uns immer wieder mal vor Augen sein. Die erste Stunde, das Gedächtnismahl, ist dazu eine gute Gelegenheit. Ich war so froh heute Morgen, dass das Thema Kreuz so im Mittelpunkt stand. Denn wenn ihr nach dem Fleisch lebt, so werdet ihr sterben, schreibt Paulus im Vers 13, Tod. Es ist nicht der leibliche Tod gemeint. Und sterben werden wir alle mal, aber den Tod, den hier Paulus meint, ist diese geistliche Leere, diese Armut. Einige Versen davor beschreibt Paulus es auch. Denn die, die nach dem Fleisch leben, Römer 8, ab Vers 5, denn die, die nach dem Fleisch sind, sinnen auf das, was des Fleisches ist. Die aber nach dem Geist sind, sind auf das, was des Geistes ist. Denn die Gesinnung des Fleisches ist Tod. Die Gesinnung des Geistes aber Leben und Frieden. Weil die Gesinnung des Fleisches Feindschaft gegen Gott ist, denn sie ist dem Gesetz Gottes nicht untertan. Denn sie kann das auch nicht. Die aber, die im Fleisch sind, können Gott nicht gefallen. Ihr aber seid nicht im Fleisch, sondern im Geist, wenn wirklich Gottes Geist in euch wohnt. In Epheser 2, Vers 5, Epheser 2 ab Vers 1 und Vers 5 kommt das auch nochmal zur Sprache. Auch euch hat er auferweckt, die ihr tot wart in euren Vergehungen und Sünden. Auch uns, Vers 5, die wir in der Vergehung tot waren, mit dem Christus lebendig gemacht. Tod gleich geistliche Leere und Armut. Wir waren tot, erwähnt Paulus im Epheserbrief, ganz deutlich. Da muss ich nicht wieder hin. Da will ich auch nicht wieder hin. Hin in den Tod. Leben ist eine geistliche Fülle und ist ein Reichtum, den wir gar nicht in der Tiefe ausschöpfen können. Jesus selbst hat es uns versprochen. Lasst uns einfach mal Johannes 10 lesen, die Verse 9 bis 11. Nach diesen Ausflügen durch die Schrift kommen wir dann zu Römer 8 wieder zurück. Johannes 10, ab Vers 9. Ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich hineingeht, so wird er gerettet werden und wird ein- und ausgehen und Weide finden. Der Dieb kommt nur, um zu stehlen und zu schlachten und zu verderben. Ich bin gekommen, damit sie Leben haben und es in Überfluss haben. Ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Ich hatte in der vorletzten Woche auf Arbeit ein schwieriges Gespräch und mein Vorgesetzter meinte dann zu mir so, Michael, jetzt brechen wir hier mal ab. Nicht, weil ich kurz vorm Explodieren war, sondern es war einfach etwas, wo wir Dinge angesprochen haben, wo ich dachte, die sind abgestellt. Ich dachte, die sind nicht mehr lebendig hier mir. Und sie sind doch noch lebendig. Und das hat mich geärgert, das hat mich beschäftigt. Und mein Chef merkte, wie es in mir arbeitet. Er kennt ja jetzt nicht meine ganze Biografie und würde mich wahrscheinlich wieder siezen. Aber wenn du das so merkst, dass das da ist. Und wie schön, wie habe ich mich gefreut, dann aus Offenbarung Kapitel 2, Vers 9 zu lesen, wo Gott sagt, ich kenne deine Bedrängnis und deine Armut. Du aber bist reich. Geschwister, das war ein Trost für mich, wenn Gott mir sagt, Michael, ich kenne deine Bedrängnis, was dich beschäftigt, was dich bewegt. Und ich kenne auch deine geistliche Armut. Aber denk dran, Michael, Gottes Geist wohnt in dir. Du bist eigentlich reich. Das war ein Trost, wie wir auch gesungen haben, ganz zu Anfang, Gott lässt mich nicht allein. Ich bin nicht vergessen. Zurück zu unserem Text. Denn wenn ihr nach dem Fleisch lebt, so werdet ihr sterben. Wenn ihr aber durch den Geist die Handlung des Leibes tötet, so werdet ihr leben. Wir haben eine Verantwortung Gott gegenüber. Er fordert mich auf, das Leben zu leben, das wir von ihm bekamen. Ich bin nicht mehr verpflichtet, nach meinem alten Wesen zu leben. Ich bin verpflichtet, nach dem Geist zu leben. Wenn ihr aber durch den Geist die Handlungen des Leibes tötet, so werdet ihr leben. Gott gab dir und mir die Lizenz zum Töten. Und alle Kinogänger wissen, wir haben Doppel-Null-Status. Aber Furcht vor Gott ist Vergangenheit. Verse 14 und 15. Denn so viele durch den Geist Gottes geleitet werden, die sind Söhne Gottes. Denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, wieder zur Furcht, sondern einen Geist der Sohnschaft habt ihr empfangen, indem wir rufen, Abba, Vater. Das Kennzeichen von Söhnen, von Kindern ist, dass sie den Willen und das Ziel des Vaters verstehen und tun. Das sieht nicht immer so aus. Das wissen die Eltern aus dieser Gemeinde, das wissen auch meine Eltern. Aber durch den Geist Gottes geleitet zu werden, beschreibt keine spezielle Situation, in der wir besondere Aufgaben haben, vor schweren Entscheidungen stehen oder Ähnliches zu bewältigen haben, sondern es geht in diesem Kapitel, aber auch den vorigen, darum, dass wir diese beiden Linien entdecken, diese beiden Prinzipien. Da ist zum einen die alte Linie, die Abstammung von Adam, das Leben im Fleisch, das Leben im ewigen Tod. Und es ist diese neue Linie, diese Adoption von Gott, Leben in Christus, Leben im ewigen Leben. Es ist für einen Christen eigentlich eine normale Lebensweise, durch den Geist geleitet zu werden. Aber die Gefahr, dem Fleisch zu folgen, dem alten Wesen zu folgen, ist immer gegeben, bis zu unserem Tod. Fred Stellen schreibt in seinem Buch, was die Bibel lehrt, auf Seite 230, der Geist Gottes hat Zugang zu jedem Aspekt unseres Lebens und ist somit kein passiver Bewohner, sondern entfaltet eine aktive Kraft, um Gottes Heilige zu leiten. Der Geist Gottes schaltet meine Persönlichkeit nicht aus. Er manipuliert mich auch nicht, um Gottes Willen zu tun. Aber er gibt mir die Kraft dazu. Und je mehr ich ihm Zugang zu jedem Bereich meines Lebens gewähre, oder je mehr Zugang er zu jedem Bereich meines Lebens bekommt, desto mehr kann er seine Kraft entfalten, um mich zu leiten. Gottes Geist tyrannisiert mich nicht. Gottes Geist wohnt in mir. Wenn aber Geist dessen, der Jesus aus den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, so wird er, der Christus Jesus aus den Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen Leiber lebendig machen, wegen seines in euch wohnenden Geistes. Im Korintherbrief beschreibt Paulus die Gläubigen als Tempel. Wisst ihr nicht, dass euer Leib Gottes Tempel ist und Gottes Geist in euch wohnt? Auch seinem Freund Timotheus schreibt Paulus es, bewahre das Gute in dir durch den Heiligen Geist, der in dir wohnt. Und dass Gottes Geist kein passiver Bewohner ist, können wir zum Beispiel bei der Versuchung Jesu nachlesen. Matthäus 4, Vers 1, Markus 1, Vers 12, auch im Lukas-Evangelium, Kapitel 4, die Verse 1, 14 und 18, wo Jesus in die Wüste getrieben wird von dem Heiligen Geist. Da steht explizit dort drin, dass Gottes Geist ihn in die Wüste leitete, Gottes Geist ihn in die Wüste führte. Hebräer 9, Vers 14 beschreibt auch das Leben unseres Herrn. Wie viel mehr wird das Blut des Christus, der sich selbst durch den ewigen Geist als Opfer ohne Fehler Gott dargebracht hat, euer Gewissen reinigen von toten Werken, damit ihr dem lebendigen Gott dient. Das Leben Jesu ist das vollkommene Vorbild für uns, geleitet zu werden durch den Geist. Ein Beispiel dazu, dass Gottes Geist in uns wohnt, auch wenn wir ihn nicht merken, nicht spüren, aber dass er da ist, möchte ich uns geben. So 11:15 bin ich hochgegangen, jetzt haben wir 11:20, das heißt 15 und 10, 25 Minuten predige ich. Und ein Großteil von uns, also fast alle, sitzen auf einem Stuhl. Und in dem Augenblick, wo ich es sagte, sitzen auf einem Stuhl, habt ihr alle den Stuhl unter euch gespürt. War der vorher nicht da, als ihr ihn nicht spürtet? Doch, der Stuhl war auch da. Und so ist auch Gottes Geist. Er ist immer da, auch wenn wir ihn nicht spüren. Er arbeitet in uns, oft unbemerkt, ohne dass wir es wahrnehmen. Sein Wirken ist auch nichts Geheimnisvolles oder ein dauerndes Hören auf innere Stimme oder Eindrücke, also nichts Mystisches. Gottes Geist arbeitet auf verschiedene Weise in uns, aber zeigt uns immer die Größe Gottes. Ein Beispiel dazu, oder zwei Beispiele. Einmal Englandurlaub 2017. Wir hatten den Urlaub geplant, Flug gebucht, Hotel gebucht, Mietwagen gebucht, Ferienwohnung gebucht, alles war geplant. Ich hätte geplant, das Auto freitags abends abzuholen, wenn wir in England ankommen, dass ich samstags morgens nur noch die Koffer rein und losfahren. Und dann haben die mir gesagt, wir haben für Freitagabend kein Auto da, sie haben es erst für Samstag gebucht. Ich denke, okay, hole ich halt Samstagmorgen ab, muss man ein bisschen den Plan ändern, passt ja. Dann gehe ich Samstagmorgen hin, guckt er mich ganz kurz an und sagte, ja, aber sie haben es also auf 22 Uhr gebucht. Es ist jetzt noch nicht da. Okay. Interessant ist, ich habe das 2000 Mal zu Hause kontrolliert. Hast du alles richtig gemacht? Wann geht der Flug? Wann brauchst du das Auto? Hotel? Verglichen. Ich habe es 1000 Mal kontrolliert, 1000 Mal gesehen und 1000 Mal nicht geblickt. Ich habe zu dem Mann am Schalter gesagt, okay, my money, my mistake. Ich brauche jetzt ein Auto. Sagte er, ja, in Ihrer Klasse ist aber keins da. Ich dachte, ja, okay, dann nehmen wir ein größeres. Hat er seinen Boss angerufen, ob das möglich wäre, ob er es machen könnte. Und dann hat er so einen kleinen SUV gekriegt, so ähnlich wie so ein GLC auf dieser Größe. Und Geschwister, ich weiß nicht, wie viele Fehler ich schon gemacht habe, die mir zum Guten ausgeschlagen sind. Ich weiß noch nicht, wie viele Fehler ich mache, noch machen werde, die mir zum Guten ausschlagen. Aber das ist absolut Nummer eins. Das war der beste Fehler, den ich je gemacht habe, der mir zum Guten geworden ist. Beziehungsweise, das war die beste Blindheit, die mir Gott geschenkt hat. Es war genau das Auto, was wir brauchten. Manchmal wirkt Gottes Geist so, dass er dich mit Blindheit schlägt, um dich zu beschenken. Drei Dinge habe ich dadurch gelernt. Erstens, dass Gott mir sagen möchte, Michael, ich weiß, du fährst kein große Autos. Gönn dir doch mal was. Das zweite ist, dass Gott mir gezeigt hat, Michael, vertraue, ich bin auch in England mit euch. Ihr seid nicht allein. Und das dritte, was ich gelernt habe, ist, dass Gott mir sagen wollte, Michael, du bist Westfale, du bist nicht Schwabe, du kannst nicht sparen, du kannst nur geizen und Geiz ist nicht gut. England 2018, letztes Jahr. Wir waren im anderen Hotel. 2017 war ich mal joggen gewesen und letzte Runde durch London am Flughafen entlang. Und ich merkte, ich musste auf Toilette und ich wusste, puh, bis zu unserem Hotel schaffe ich es nicht. Ich wusste aber, auf meine Route sind Hotels. Ich bin gleich ins erste rein, durch die Lobby durch, sah das Schild Toilette, habe so getan, als ob ich gehöre dazu. Mein Geschäft erledigt, Toilette wieder sauber gemacht, weil ich war ja verschwitzt, ich wollte nicht die Brille so schwitzig lassen. Und dann weitergelaufen, war okay. Erstaunlicherweise war das genau das Hotel, in dem wir 2018 waren. Es gab schon mir gezeigt, hat Michael, nächstes Jahr da rein. Du kennst dich da aus, passt. Das Hotel war gut, war am Rande von London, Nähe vom Flughafen, am Rande von London, nicht groß durch London durch, gleich raus, weiterfahren zu unserer Ferienunterkunft. Hatte auch eine Mietwagenstation dabei, diesmal habe ich gleich richtig gemacht. Und wir wollten ja, wir haben es immer so, dass wir letztes Wochenende einen Tag noch in London sind. Nun war ich in Devon, in einem kleinen Örtchen und die Zeit neigte sich zu Ende und ich musste zurück nach London, oder wir wollten zurück nach London, mussten wir auch. Ich habe mir gedacht, London, U-Bahn, wie kommst du denn überhaupt hin? Hast du überhaupt nicht drüber nachgedacht, bei der Buchung, Planung gar nicht berücksichtigt. Den großen Google mal gefragt und rumgesucht und dann wieder beschämt das Tablet zur Seite gelegt und einfach gedankt, Jesus. Unfassbar. Ich habe überhaupt nicht dran gedacht, ob das Hotel jetzt besser liegt, um nach London reinzukommen. Und was macht Gott? Er zeigt mir ein Hotel, wo wir nur über die Straße laufen mussten, zur Bushaltestelle. Und dann fuhr ein Bus eine Station bis Terminal 5 von Heathrow, dem Flughafen, und dann mit der Piccadilly-Linie rein nach London. Ich sage, Conny, besser geht's nicht. Das ist wie Herrenberg-Bloching. Ganz einfach, kein Umsteigen, kein Gucken, wo muss ich raus, wo geht's dann hin? Gottes Geist wirkt, auch wenn du ihn gar nicht auf der Rechnung hast. Und er leitet dich, Dinge zu tun, wo du nachher erkennst, Mensch, das war von Gott. Das macht nicht Michael. In Römer 12, Vers 2 heißt es, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung des Sinnes, dass ihr prüft, was der Wille Gottes ist, das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Kolosser 3, Vers 10 hatte ich vorhin schon gelesen, dass unser Geist immer wieder erneuert wird. Und wie gut ist es zu wissen, dass wir nicht vollkommen sein müssen, sondern dass unser Sinn immer wieder erneuert wird, damit wir Gottes Willen erkennen und tun können. Römer 8, 12 bis 14 sind ein energischer Aufruf zur Nachfolge. Die Nachfolge Jesu ist kein Spaziergang im Park mit Kaffee und Kuchen, Sonnenschein und angenehmen Temperaturen. Es ist von Sterben und von Leben die Rede. Und es ist die Rede von tötet, um zu leben. Und wem es durch diese Verse Angst und Bange wird und so eine Last auf sich spürt, Angst vor dem Versagen, der möchte ich zurufen, Angst vor Gott, Angst vor Versagen ist Vergangenheit. Eine Sünde oder eine falsche Entscheidung oder auch mehrere zerbricht nicht deine und meine Beziehung zu Gott. Wir sind, wir bleiben, wir werden sein, seine Kinder. Und in dieser inneren Anspannung und Aufgewühltheit, was der eine oder andere vielleicht spürt, möchte Paulus unser Herz nun zur Ruhe bringen. Denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, weder zu Furcht, sondern Geist der Sohnschaft habt ihr empfangen, indem wir rufen, Abba, Vater. Hans-Jörg Ronsdorf zitiert in seinem Buch Seitenwechsel vom Alten zum Neuen Menschen. Das war das, was ich vorhin schon erwähnte. Seitenwechsel vom Alten zum Neuen Menschen, auf Seite 155, einen Auszug aus einem Buch von Francis Schaeffer. Allein durch Christus heißt dieses Buch. Das Zitat lautet wie folgt: Nach seinem energischen Ausruf zum Ausleben unseres Glaubenslebens im Alltag will Paulus nun unser Herz zur Ruhe bringen. Ich weiß nicht, wie es bei Ihnen ist, aber ich brauche diese Ermutigung. Denn der transzendente Gott, der unsichtbare Gott des Universums, ist derjenige, der in der Stille der Nacht oder dann, wenn ich in den Dreck gefallen bin, meine Hand nimmt und mich einlädt, ihn Papa zu nennen. Aber Vater dürfen wir Gott nennen, genauso wie es auch Jesus getan hat, dürfen wir Gott anreden. Aber Vater, so rief Jesus im Garten Gethsemane. Es ist Gottes Wille, dass uns die feste Beziehung zu ihm, dem liebenden Vater, jeden Tag bewusst ist. Es ist für mein Leben von entscheidender Bedeutung, dass ich mich von meinem mich liebenden Vater bedingungslos in Christus angenommen weiß. Normalerweise soll man das Ich ja beiseite stellen, das alte Kreuzigen, aber ich mich von meinem mich liebenden Vater angenommen weiß, dass ich das darf leben, bedingungslos in Christus angenommen weiß. Deswegen bin ich auch kein Schuldner dem Geist gegenüber, ich bin bedingungslos angenommen worden. Sondern durch den Geist, der in mir wohnt, kann ich Dinge tun, kann ich Dinge lassen. Ich bin nicht ein Schuldner dem Geist gegenüber, sondern er ist die Kraft in mir, dass ich Dinge tun kann. Ich bin so wertvoll für ihn. Jeder einzelne von ihm ist so wertvoll für Gott, dass er seinen Sohn als Opfer für dich hingab, um mir und dir zu zeigen, Michael, ich liebe dich. Was darfst du deinen Namen einsetzen? Das heißt in Römer 3, ab Vers 23. Denn alle haben gesündigt und erlangen nicht die Herrlichkeit Gottes und werden umsonst gerechtfertigt durch seine Gnade, durch die Erlösung, die in Christus Jesus ist, umsonst, bedingungslos. Ihn hat Gott hingestellt als ein Sühneort durch den Glauben an sein Blut zum Erweis seiner Gerechtigkeit wegen des Hingehenlassens der vorher geschehenen Sünden. Ihn hat Gott hingestellt als ein Sühneort, nicht dich und mich, ihn, seinen Sohn. Römer 8, Vers 16. Der Geist selbst bezeugt mit unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Das ist eine Gewissheit. So sehr hat Gott die Welt geliebt. Johannes 3, Vers 16. Der Geist selbst bezeugt zusammen mit unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Hier ist nicht ein Reden gemeint, dass Gottes Geist mir immer wieder was zuruft, meinem Geist was zuruft. Sondern Gottes Geist verstärkt und festigt diese Gewissheit in mir, die ich aus dem Wort habe, ich bin errettet und habe das Heil in Christus. Römer 5, Vers 1. So haben wir Friede mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Und diese Gewissheit möchte der Heilige Geist in uns stärken. Deswegen bezeugt der Heilige Geist das meinem Geist. Dass wir Gottes Kinder sind, dieses sind, das möchte Gott, dein Vater, durch seinen Geist in uns festigen. Davon will er uns überzeugen, dass wir Gottes Kinder sind. Wenn aber Kinder, so auch Erben, Erben Gottes und Miterben Christi, wenn wir wirklich mit leiden, damit wir auch mit verherrlicht werden. Unsere Gotteskindschaft ist für unseren Vater eine ernste Sache. Es ist ihm so ernst, dass er uns nicht nur adoptiert hat, sondern wie wir gerade lesen, sind wir sogar erbberechtigt. Was ihm gehört und er seinem Sohn geben wird, das ist auch unser Erbteil. Und ich habe mir in großen Buchstaben drunter geschrieben, unvorstellbar, dass ich die gleichen Erbrechte haben werde wie sein Sohn. Ich bin erbberechtigt von Gott. Die Leiden, die hier angesprochen werden, sind keine Bedingung für die Erbschaft. Bisher sind uns hier in Europa Leiden erspart geblieben. Ganz im Gegenteil zu unseren Geschwistern in anderen Ländern. Neues Leben in Jesus Christus, ein Leben im Sieg, war das Thema meiner Predigt. Und wie geht das nun? Leben im Sieg. Es ist mein Wille gefragt. Ich sage durch die Leitung des Geistes kompromisslos Stopp. Das wird nicht immer gelingen. Ich habe anfangs zitiert, dass Kinder wissen, was der Vater will und das entsprechend tun, das aber nicht immer gelingt, weder im sogenannten reellen Leben als auch im geistlichen Leben, was ja eigentlich auch ein reelles Leben ist. Jeder Vater weiß das, meiner auch. Aber wenn ich es übe und nochmals übe und weiter übe, gelingt es mir irgendwann einmal und dann immer öfters. Je mehr ich mit meinem leiblichen Vater zusammenlebte, desto mehr wusste ich, was Papa von mir will. Und so ist es auch im geistlichen Leben. Es geht nur über Üben und Üben und üben und aufstehen, wenn man gefallen ist. Er reicht mir ja die Hand, wenn ich gefallen bin, und lädt mich ein, ihn Papa zu nennen. Komm, machen wir weiter. Angst vor Gott ist Versagen, ist Vergangenheit. Wir haben Frieden mit Gott. Wir brauchen keine Angst mehr vor Gott zu haben. Ein zweites möchte ich euch nur mitgeben. Eine Sünde oder eine falsche Entscheidung zerbricht nicht deine und meine Beziehung zu Gott. Wir sind, wir bleiben, wir werden sein, seine Kinder. Gottes Geist tyrannisiert mich nicht. Er wohnt in mir. Gottes Geist schaltet meine Persönlichkeit nicht aus. Er manipuliert mich nicht, um Gottes Willen zu tun, sondern gibt mir die Kraft dazu. Er gibt mir auch die Kraft dazu, mich zu verändern. Und da liegt es an mir. Will ich das? Will ich mich verändern? Dinge ablegen? Wut, Zorn, Bosheit, Lästerung. Oder will man Dinge ablegen? Wut, Bosheit, Zorn, Lästerung. Mein Wille ist gefragt, um mein Leben im Sieg zu haben. Gottes Geist unterstützt mich. Aber er bedrängt mich nicht. Du musst, du sollst. Er gibt mir die Kraft dazu. Und je mehr Zugang er zu jedem Bereich meines Lebens bekommt, desto mehr kann er seine Kraft entfalten, um mich zu leiten. Amen.